Wie entwickelt sich das Skill-Management in der Zukunft? Wir sprechen die ganze Zeit über AI und KI, aber welche Stellen werden überhaupt benötigt? Habe ich die überhaupt in der Organisation oder wie muss mir vielleicht auch die HR-Abteilung helfen, um das Thema Transformation zu begleiten? Das sind alles spannende Fragen, die ich mit der lieben Birte in der heutigen Folge bespreche. Seid gespannt!
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Weißt du, was mich freut?
Na?
Dass ich seit langem wieder einen Podcast aufnehme mit einer Frau.
More than welcome.
aber ich kenne dich, aber die Gäste kennen dich nicht. Deswegen darfst du dich gerne ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. Und vielleicht so ein bisschen, wo wir mal so einen Kontaktpunkt haben, ist ja kleinlich kein Geheimnis. Und dann können wir mal ein bisschen in die Themen einsteigen.
Sehr gerne. Danke, Jonas, für die Einladung. Ich bin Birte, Managerin aktuell bei Deloitte und wir haben uns eigentlich über meine Mission kennengelernt, würde ich sagen. Denn meine Mission ist es, Unternehmen, aber auch Menschen wie dich dabei zu unterstützen, für sie die richtigen Positionen zu finden, aber auch vor allen Dingen Unternehmen dabei zu unterstützen, zu sagen, ey, welche Mitarbeitenden brauche ich eigentlich in der Zukunft? Was sind die Skills, die Mitarbeitende mitbringen müssen, damit ich als Organisation erfolgreich sein kann? Ja. Und ich helfe als Managerin bei Deloitte, genau diese Frage zu beantworten. Und zwar, wie bekomme ich die richtigen Mitarbeitenden? Wie halte ich sie aber auch langfristig in der Organisation? Und das schaue ich mir mit meinem Team zusammen an. Ja.
Um vielleicht sozusagen das Geheimnis zu lüften, wir hatten Kontakt, aber es ist, glaube ich, gar nicht dann zu einer Vermittlung gekommen. Aber in irgendeiner Art und Weise hatten wir dann immer weiter Kontakt. Und ich habe frecherweise Fragen gestellt, die du mir netterweise beantwortet hast. Das heißt, du hast eigentlich so ein bisschen meine Themen begleitet und irgendwann haben wir uns darüber überlegt, dass die ganzen Buzzwords wie AI, KI und mein Überbegriff Data viele Unternehmen begleiten. Ja. Und dann habe ich eigentlich gefragt, was du machst und dann hast du mir das erzählt, was du gerade gemacht hast oder was du gerade erzählt hast. Und dann habe ich festgestellt, dass das doch die größte Herausforderung ist.
Voll.
Ich versuche so ein bisschen zurück zu aus der Vergangenheit zu sehen und dann kannst du ja gerne mal deinen Blickwinkel sagen, wie es vielleicht jetzt ist. Mein Gefühl, vor 5, 6, 7 Jahren durfte ich bei Douglas die 7 Teams rund ums Thema Data aufbauen. Ja. Da war noch wenig mit AI, wenig mit KI, sondern da war das ganze Thema Data Science. Und da haben wir uns schon gefragt, wo finden wir überhaupt diese Personen? Die kriegst du gar nicht ausgebildet auf dem Markt, die müssen aber auch irgendwie so ein bisschen technisches beziehungsweise eher Businessverständnis haben. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr qualvoller Suche haben wir dann Studenten abgeworben und waren bereit, die Zeit zu investieren, die aufzubauen. Ja. Jetzt ist mein Gefühl, vor 2 Jahren war ChatGPT der größte Hype. Jetzt hat jeder AI im Titel auf LinkedIn. Aber so richtig wissen wir nicht, ob es die Positionen sind, die wir eigentlich brauchen. Ja. Was erlebst du?
Ich kann das nur zu 100% bestätigen, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und nicht nur du bei Douglas, sondern alle haben diese Erfahrung gemacht. Und es geht jetzt um die Frage, auch mit Technologie, AI, die ja immer stärker auch jetzt in den Organisationen implementiert wird, zu fragen, was bedeutet das für die Skillprofile, die wir nicht nur jetzt brauchen, sondern auch in der Zukunft? Das heißt, welche Technologien muss ich jetzt eigentlich im Unternehmen implementieren, damit ich genau diese Lücke an Skills, die ich jetzt aktuell habe, schließen kann mit Technologie? Ja. Und was bedeutet das aber auch für meine jetzigen Mitarbeitenden oder die, die ich von außen holen muss, die gemeinsam mit der KI, mit den Technologien zusammenarbeiten? Und welche Skillsets brauche ich dafür? Es ist nicht mehr, weil du hast das Beispiel Data Scientist angesprochen, zu sagen, ich brauche die analytische Kompetenz, nicht nur, sondern ich brauche die Kombination aus menschlichen Skills, wie analytische Skills, wie Technologiekompetenz. Und dieser Dreiklang, der wird immer stärker.
Also so eigentlich dieser dieses Profil eines Business-Analysten, der dir der Übersetzer ist, verschmilzt so ein bisschen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, setzt einfach ganz woanders an. Ich brauche ja nicht mehr die Business-Analysten, die mir rein Data crunchen,
ja,
sondern ich brauche die, die in der Lage sind, die Daten, die mir ChatGPT, andere KIs generieren können, ja, die in der Lage sind, A, zu verstehen, wie sind diese Daten zustande gekommen,
ja,
die in der Lage sind, diese Daten zu prüfen, zu challengen,
ja,
und aber auch so mit der Technologie zusammenzuarbeiten, um das dann wiederum auf ein nächstes analytisches Level zu heben. Das heißt, ich brauche eine viel stärkere analytische Kompetenz als die Business-Analysten, die ich wahrscheinlich noch vor 3-4 Jahren gesucht habe.
Ja. Das bedingt methodische Kenntnis.
Voll.
Ohne jetzt sehr gegen das Schulsystem oder Uni und FHs zu sprechen, mein Gefühl ist, ich liebe Brandteaser und ich habe viele Personen, die ich eingestellt habe, vor allem in dem Data-Kontext, immer mit Brandteasern geärgert im Gespräch. Habe aber festgestellt, wenn jemand Brandteaser beantworten konnte, konnte ich die Person auf jede Stelle setzen, die ich wollte. Sie haben es gelöst. Das lernst du aber nicht.
Nein, das lernst du nicht in der Schule.
Ja.
Und du lernst auch nicht in der Schule. Was lernst du in der Schule? Du lernst in der Schule, was muss ich tun, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen? Das sind meistens Noten. Das,
ja,
heißt, ich war immer eine sehr gute Schülerin, weil ich schnell verstanden habe, was muss ich tun, um ein gewisses Ergebnis zu erzielen?
Ja.
Ich habe mich aber nicht mit der Frage in der Schule beschäftigt, weil es einfach auch nicht gefordert und gefördert war. Im Sinne von, lebenslanges Lernen ist doch das Stichwort. Ich habe nie gelernt in der Schule, mich über Themen darüber hinaus zu beschäftigen. Und das ist ein Problem in unserem jetzigen Schulsystem. Ich will das Thema gar nicht so groß, ja, aufmachen. Aber es ist schon ein Problem, dass wir in der Schule lernen, du hast einen Stoff, den lernst du und dann bist du damit fertig. Du schreibst deine Klausur und es ist gut.
Ja.
Das ist ein Problem für die Wirtschaft, weil wir werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren Tausende von Jobprofilen haben, die wir Stand jetzt noch gar nicht kennen. Und wenn ich nicht in meinem Mindset etabliert habe, ich muss ständig lernen, ich bin nie fertig, es hört nie auf. Stichwort Transformation, die ist nie zu Ende. Wenn ich das meine.
Ist kein Projekt,
nicht,
also ist kein Projekt.
Nein, sozusagen. Es geht, ja, immer weiter.
Zustand, ja.
Weil die Technologien verändern sich doch, die Profile verändern sich, die ich brauche, die Skills verändern sich. Und wenn ich das nicht schon in der Schule verstehe, dass es ein, du bist nie fertig mit Lernen, sondern es geht immer weiter. Wenn das Mindset nicht etabliert wird, dann haben wir ein Problem. Weil das wird nie aufhören. Und ich sehe das als was Positives. Ich, ja, mag Veränderungen. Aber dieses Mindset müssen wir schon ganz früh aus meiner Sicht implementieren.
Wenn ich aber jetzt an ein Unternehmen denke, egal welches, um jetzt keine Namen zu nennen, um zu sagen, dass das da nicht funktioniert, aber die jetzt sich mit dem Thema AI, KI beschäftigen will. Wenn ich mir jetzt Gedanken machen würde, wo finde ich die Leute? Mein Verständnis ist, ich durfte ja 2-mal so einen Interimsjob haben, um KI, AI zu etablieren, aufzubauen, Board zu konstruieren, Analog Data, war, ich finde die Leute eigentlich nicht auf dem Markt, weil vor 2 Jahren hat sich eigentlich keiner vorher mit AI maximal beschäftigt oder KI, sondern eher mit Data. Das heißt, ich habe irgendjemanden reingeholt, der vermeintlich eine Kompetenz in dem Bereich erlernt hatte. Oder ich bin halt hingegangen und bin eher in Richtung Uni FHs abgebogen, die sich wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt haben und habe die reingeholt. Aber ich habe oftmals, wie du sagst, nicht zwangsweise methodische Leute gesucht. Ich kriege ab und zu auch mal Anfragen von Personen oder Headhuntern, die mir was schreiben. Und da finde ich es auch immer spannend. Die challengen nie meine methodischen Themen. Die challengen immer nur, ich brauche jemanden, der Folgendes schon mal aufgebaut hat. Und es ist auch irgendwie traurig. Und auch da findet noch nicht das Umdenken statt, oder?
Ja, und das ist ein großes Problem oder ich sag's mal positiv Herausforderung, die wir haben, wenn ich, und ich meine, wer trifft am Ende die Auswahlentscheidung oder wer holt die Leute ins Unternehmen? Das sind klassische Recruiter.
Ja.
Und was Recruiter machen, die meisten zumindest, und ich entschuldige mich für alle Recruiter, die schon anders arbeiten. Ich darf das sagen, weil ich selber mal in der Personalberatung gearbeitet habe. Aber was viele machen ist, die gucken sich ganz klassisch ein Rollenprofil an, was müssen Leute erfüllen von der Qualifikation her und machen ihre Checkmarks.
Ja.
Und wenn jemand wie du, der eher aus einer Methodik kommt und sehr sich alles selber auch beigebracht hat,
ja,
und unabhängig eines Studiums, unabhängig von Qualifikationen,
ja,
dann fallen diese Menschen durch ein Raster,
ja,
weil die Recruiter nicht in der Lage sind, dieses Matching von Erfahrung gleich Qualifikation zu machen. Und das ist ein Problem, weil in Zukunft, wenn wir Richtung einer, wir nennen das eine skillbasierte Organisation uns entwickeln, dann schaue ich eben nicht mehr rein auf ein Jobprofil und mache meine Checkmarks, sondern ich schaue mir an, welche Skills habe ich eigentlich in der Organisation, um viel flexibler auch Personalbedarfe zu schließen. Aber wenn ich es nicht schaffe als Organisation, dieses Verständnis von, welche Skills habe ich eigentlich in der Organisation, und das kommt auch über Erfahrung, wenn ich nicht in der Lage bin, das A zu bewerten und dann aber auch transparent zu machen, dann schaffe ich es nicht, dieses, und das hatten wir am Anfang, dieses gute Job- oder Person-Position-Match hinzukriegen.
Ja, ich habe gerade so ein bisschen einen Aha-Moment, wie ich versucht habe, bei mir habe ich, als ich Organisationen habe versucht aufzubauen oder aufbauen durfte, hatte ich auch immer so 2, 3 Allrounder als Stabstelle, die methodisch mega fit waren, und die habe ich immer auf die Themen geschmissen, die neu waren, wenn ich sie selber nicht Zeit hatte, die zu können, und es war faszinierend, wie gut sie die geschafft haben zu lösen, weil ich immer wusste, es war immer so ein, bei manchen Personen so ein bisschen Unsicherheit, ja, habe ich noch nie gemacht, Jonas, geht es überhaupt? Ich komme vielleicht nicht mit dem richtigen Ergebnis wieder, dann sage ich, mach dir keine Sorgen, ich bin davon überzeugt, dass es bei dir funktioniert. Und die kamen eigentlich auch gut mit dem, die haben das Problem auseinandergelegt, in verschiedene Teile gesliced, so wie man es auch in der Beratung kennt, und haben dann sozusagen gesagt, das sind die 2 oder 3 Lösungsvorschläge und die könnten wir eigentlich angehen. Und ich glaube, so verstehe ich jetzt auch deine Lösung. Das heißt, ihr beratet und sagt, hey, pass auf, wir brauchen, auf der einen Seite müssen wir irgendwie erstmal rausfinden, wer kann was in der Organisation. Und wie so ein Talentpool, den man ja, glaube ich, auch in der Beratung hat. Das heißt, du gehst auf ein Projekt und holst dir dann die passenden Berater oder eben Skillprofile mit dazu, die du brauchst, um das Problem zu lösen. Das heißt aber auch ein starkes Umdenken oder eine Reorganisation von, ist es dann eine Matrix-Organisation oder weißt du, wie sieht dann so ein Organisationsmodell eigentlich aus?
Ja, da möchte ich gerne gleich drauf eingehen, aber ich finde es wichtig, nochmal zusätzlich, du kamst jetzt sehr stark auch von der Methode, ja. Und da sage ich ja, check, also ich brauche Leute, die komplexe Probleme, und es wird immer, also wir haben immer eine zunehmende Größe an Komplexität, das heißt, ich brauche eine Struktur, um diese Komplexität auch zu reduzieren, zu vereinfachen, ja. Aber es braucht auch vom Mindset her Leute, die dessen nicht zurückschrecken und die sagen, ja, ich kenne die Lösung Stand jetzt nicht, aber ich bin bereit, on the fly, quasi on the go, im Tun die Lösung zu entwickeln. Und das erfordert aber auch Unsicherheit. Also ich muss auch, das ist unbequem. Und das erfordert eine große Unsicherheit. Und da muss ich auch, das heißt auch ein Kulturthema, und Organisationen müssen es aushalten können, diese Unsicherheit zu haben. Und nicht sofort eine Lösung zu haben. Das möchte ich nochmal ergänzend sagen. Und das ist ein Mindset-Shift, den wir schon auch in der Kultur, in der Organisation wahrnehmen.
Ja, aber das bedeutet, dass du eine Art Führungskraft brauchst, die sich traut, diese Unsicherheit auszuhalten. Ja.
Ganz wichtiger Punkt. Ja, ja. Und es verändert total, was wir von Führungskräften erwarten und erfordern, eine ganz andere Art von Führungsverständnis. Weil wir brauchen Führungskräfte, die im Wandel, und da sind wir wieder, ne, der Wandel ist nie fertig, es aushalten können oder beziehungsweise auch fördern, A, meine Mitarbeitenden mitzunehmen auf der Reise, Sicherheit zu geben in der Unsicherheit und aber auch selber auszuhalten als Führungskraft, nicht die Lösung zu kennen. Und aber auch mit Widerständen dann auch umzugehen. Und das sind neue Skills, neue Führungsskills, wo wir die Führungskräfte auch brauchen, weil die natürlich als Enabler in die Organisation wirken, aber es verändert total das Führungsverständnis in Organisationen.
Hm. Wenn ich aber, also es ist ja auf jeden Fall nicht despektierlich oder in irgendeiner Art und Weise jetzt vorwurfsvoll in Richtung gefragt, aber viele Organisationen sind doch wirklich so aufgebaut, die haben x Jahre lang das gleiche Problem versucht zu lösen und optimieren das noch, aber wie du sagst, sind halt nicht auf diese Skillprofile gegangen. Das heißt, es ist auch, das dauert vermutlich lang in Organisationen, sowas neu aufzubauen.
Absolut, weil du hast ja auch gerade die Struktur angesprochen. Ja. Ne? Das ist nicht etwas, also wenn wir uns Richtung einer skillbasierten Organisation entwickeln, das ist nicht von heute auf morgen getan, das dauert Jahre. Und das ist eine Reise, die man nicht von heute auf morgen angehen kann. Warum? Weil es verändert nicht nur, wie du sagst, Transparenz zu schaffen, welche Skillprofile haben wir, ja? Das ist für nicht sagen fast schnell getan. Dann hat man ein Kompetenzframework, den man aufbaut, ne, und sagt, okay, das sind unsere Skillprofile. Aber welche Implikation das auf Prozesse, auf Governance hat, auf die gesamte Struktur der Organisation. Und wenn wir jetzt uns den ganzen Talent-Management-Zyklus anschauen, den wir in der Organisation haben, das hat Einfluss auf, wie rekrutieren wir die Leute, ja? Das hat Einfluss darauf, wie entwickeln wir Mitarbeitende weiter? Wie besetzen wir Mitarbeitende auf die Position? Wie halten wir sie in der Organisation? Wie entwickeln wir Karrierepfade? Ja, wie schaffen wir, du hast das Thema interne Talentmobilität angesprochen, ja, wie schaffen wir Karrieremöglichkeiten in der Organisation? Und die meisten Unternehmen haben diese Flexibilität und Transparenz überhaupt nicht, weil sie in ihren Strukturen denken im Sinne von meine Jobfamilie, meine Organisation. Und das hat ja auch was mit Hoheitsgebieten, wenn wir das Thema Führung ansprechen, zu tun. Und das tut weh. Ja. Da diese Strukturen, die ja auch eine Sicherheit geben, ne? Also Struktur schafft ja auch einen gewissen Rahmen, die aufzubrechen.
Wie geht dir das an? Wie gehst du das an?
Ich kann ein konkretes Beispiel nennen, wo wir uns mit einem Piloten an diese Fragestellung genähert haben. Ja. Und ich würde ich immer empfehlen, das ganz große, diese Komplexität mal zu reduzieren und zu sagen, okay, wir schauen uns das mal im Kleinen an. Und was wir gemacht haben, ist in einem Unternehmen, dass wir uns einen Geschäftsbereich angeschaut haben. In einer Organisation, einen kleinen Geschäftsbereich. Und wo wir uns erstmal innerhalb dieses Geschäftsbereichs angeschaut haben, was sind denn eure kritischsten Funktionen? Wo tut es richtig weh? Ja, was sind kritische Funktionen? Das sind die Funktionen, die niemand am Markt bekommt, weil es diese Leute ja scheinbar gar nicht gibt. Ja. Und das sind die Funktionen, die aber den größten Business-Impact haben. Ja, also die brauche ich unbedingt als Organisation, weil wenn ich die nicht habe, kann ich als Organisation nicht überleben. Mhm. Und da gehen wir rein und da tut es richtig weh. So, was haben wir gemacht ist, wir haben uns angeschaut mit...
Hast du ein Beispiel für so eine Position?
Das sind vor allen Dingen Data-Leute. Überrascht dich nicht. Und das sind aber auch technische Profile wie die ganze Softwareentwicklung beispielsweise. Ja. Okay. Das sind so die Jobfamilien, die richtig.
Und die bieten einen Wettbewerbsvorteil oder die lassen die Organisation am Leben?
Beides.
Okay, beides. Okay.
Beides in Kombination. Und deswegen tut es auch so sehr weh. Ja. So, und was wir uns angeschaut haben bei genau diesen Profilen, erstmal die Frage, weil wir haben uns ja auch über KI, Technologie jetzt unserem Gespräch gewidmet, zu sagen, wie verändern sich diese Profile eigentlich durch künstliche Intelligenz? Ja. Das heißt, wenn ich diese Profile, die ich aktuell im Kopf habe, nicht finde, ja, dann muss ich mir ja mal langfristig überlegen, ja, wen brauche ich denn eigentlich in der Zukunft? Weil die meisten, und da sind wir bei den Recruitern, die schauen sich auf den aktuellen Bedarf an und sagen, kann ich nicht lösen. Aber die gehen nicht weiter nach vorne und sagen, okay, aber wen brauche ich denn eigentlich in der Zukunft? Und wie kann ich vielleicht auch bestehende Mitarbeitende da in diese Bedarfe entwickeln? Also haben wir uns angeschaut, von diesen konkreten Positionen, was ist denn eigentlich das Automatisierungs- und Transformationspotenzial für diese Position? Und haben basierend auf diesen Ergebnissen, und da haben wir beispielsweise Tools entwickelt, also wir auch selber als Berater arbeiten natürlich mit künstlicher Intelligenz, ein Tool entwickelt, das auf Basis von reinen Stellenbeschreibungen, die jede Organisation hat, externe Stellenbeschreibungen, kann die KI ausspucken, sag ich mal, analysieren, das Automatisierungs- und Transformationspotenzial. Und das ist schon mal ein mega Erkenntnisgewinn. Weil ich weiß, okay, Softwareentwickler hat in dem Beispiel, in dem Kundenbeispiel, 25% Automatisierungspotenzial. Damit kann ich doch erstmal arbeiten. Mhm. So, und dann schauen wir uns qualitativ an. Was bedeutet das jetzt für die Aufgaben? Also welche konkreten Aufgaben verändern sich in diesem Profil? Und wir schauen uns an, wenn sich die Aufgaben verändern, ja, welche Fähigkeiten brauche ich denn? Welche Fähigkeiten fallen weg? Welche Fähigkeiten werden sich verändern? Welche Fähigkeiten kommen aber auch neu hinzu? Und wenn wir diese Grundlage haben, dann können wir sagen, okay, was bedeutet das für meine Einstellung? Also wie verändert sich das Profil? Wen muss ich wirklich suchen? Was bedeutet das für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen? Was bedeutet das aber auch für, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, strategische Personalplanung? Also wenn ich ein hohes Automatisierungspotenzial habe, wie viele und wirklich dann quantitativ, wie viele Mitarbeitende brauche ich denn eigentlich noch für die Position? Mhm. Und das sind wirklich Fragestellungen, die wir uns im Kleinen angeschaut haben. Und mit den Erkenntnissen, und das fand ich besonders spannend, vielleicht noch ein letzter Satz dazu, haben wir auch die betroffenen jetzigen Stelleninhaber der Position in diesen gesamten Prozess involviert und auch mal gefragt, sind das überhaupt, also geht ihr mit diesen Ergebnissen mit? Könnt ihr euch in diesen Ergebnissen wiederfinden? Und indem wir mit denen gemeinsam wirklich die Ergebnisse validiert haben, konnten wir die total auf die Reise mitnehmen. Und die hatten Lust, sich damit zu beschäftigen. Also wir haben Betroffene zu Beteiligten gemacht, indem die verstanden haben, aha, so wird sich mein Job verändern. Und die hatten richtig Lust, gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wie wird mein Job der Zukunft aussehen.
Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, werden dann auch nur Unternehmen wettbewerbsfähig sein. Weil wenn du dich nicht traust, diese nennst Transformation, Wandel, wie auch immer, im HR-Bereich zu machen, was ja sozusagen die größte Ressource ist eigentlich, die du im Unternehmen hast meistens, dann wirst du nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Weil wenn du ein vergleichbares Unternehmen hast, um einfach simpel zu sprechen, da sind 100 Entwickler und das eine Unternehmen weiß, ich kann mit KI 25% jetzt reduzieren, habe ich irgendwann nur 75 Entwickler oder Entwicklerinnen und auf der anderen Seite ist das gleiche immer noch mit 100. Das sind 25% Personalkostenunterschied.
Ja.
Dadurch bist du halt einfach nochmal vielleicht leichtfüßiger, musst weniger Leute einstellen, kannst dich mehr um 75% der Personen kümmern. Das ist natürlich schon mal eine andere Herausforderung und Lösung. Ja.
Absolut. Aber es bleibt ja nicht nur dabei, okay, ich habe weniger Leute, sondern es bleibt dabei, bleibt auch ein qualitativer Ansatz zu sagen, ich muss die Leute ja aber trotzdem auch weiterentwickeln, weil Achtung, die Position wird sich verändern.
Das
und es bringt,
ja.
Ne, und es bringt nichts, die einfach auf der Position zu lassen. Da sind wir wieder beim Stichwort lebenslanges Lernen.
Ja.
Sondern ich muss mir wirklich als Organisation entwickeln, wie schaffe ich es, dass ich die Mitarbeitenden so enable, dass sie ihren Job auch in 3 bis 5 Jahren machen können.
Mhm.
Und das können sie nicht mit dem bestehenden Skillset, was sie jetzt haben, weil dafür wird sich der Job zu sehr verändern.
Vielleicht habe ich bisher in den falschen Unternehmen gearbeitet, aber ich habe in wenigen Unternehmen gespürt, dass die Positionen mit begleitet wurden. Mein Gefühl war bis jetzt immer, und vielleicht habe ich das auch noch nicht verstanden, aber viele Unternehmen stellen ein, und dann wird nicht mehr so sehr danach gedruckt, wo die Reise hingeht. Mein Gefühl ist auch viel und dann kommt viel Konkurrenz auf. In vielen Unternehmen ist eigentlich nur noch die Weiterentwicklung, du kannst disziplinarisch und fachlich leiten, aber du kannst dich nicht in der Breite, du kannst dich nicht woanders weiterentwickeln, was dann auch nur zu Konkurrenz führt, weil es gibt nur eine Führungskraft und vielleicht bleibt die Führungskraft, was man ja hoffen. Und dadurch hast du ja einen ganz anderen Blickwinkel. Also ich finde es nämlich toll, weil will jetzt mich nicht loben, aber ich habe versucht, immer auch mit meinen Personen zu sprechen, die ich führe, um rauszufinden, willst du überhaupt disziplinarische und fachliche Führung haben oder willst du einfach dich verändern und zusätzliche Aufgaben machen, andere Aufgaben machen, dich weiterentwickeln? Und das bedingt ja eigentlich diese Erkenntnis, dass du dann in die Transformation überhaupt erst rein kannst.
Voll.
Ja.
Und da sprichst du ja unterschiedliche Aspekte an. Also alles zahlt, was du gerade gesagt hast, zahlt auf eine Bindung von Mitarbeitenden ein.
Mhm.
Und das ist ein Risiko, wenn ich das nicht als Organisation angehe, weil ich habe ein großes Risiko, meine Mitarbeitende zu verlieren mit, wie wir eigentlich sagen, low-hanging fruits. Weil es ist eigentlich leicht, Mitarbeitende lange in Organisation zu halten, indem ich ihnen was aufzeige? Entwicklungsperspektive. Und das sind ja verschiedene Entwicklungsperspektiven. Das ist auf der einen Seite zu sagen, ich biete Karrieremöglichkeiten. Das ist das, was du gesagt hast. Und Karriere bedeutet eben nicht disziplinarische Führung, ne?
Mhm.
Also nicht jeder möchte disziplinarische Führung haben, sondern es bedeutet zusätzlich auch eine Karriere in einer Fachkarriere zu entwickeln. Und das ist gleichwertig. Auch da sind wir lange noch nicht vom Verständnis her. Gefühlt zahlt immer eine disziplinarische Führung mehr als eine Fachführung. Und ich meine nicht nur von der Wertschätzung, sondern ich meine auch von finanziellen Komponenten. Mhm. Das muss gleichwertig gesehen werden in Organisationen. Dann hast du aber auch das Thema interne Mobilität angesprochen. Beispiel, wenn du in einer Vertriebskarriere beispielsweise bist, also im Sales unterwegs bist. Warum kann mir nicht auch Karrieremöglichkeiten im Marketing zum Beispiel aufgezeigt werden? Diese Familien liegen nah beieinander und es gibt oftmals Skillprofile, die eigentlich beides gut machen können.
Ja.
Und das wird meistens nicht aufgezeigt, weil dann bewegen wir uns wieder nur in einer Jobfamilie. Und indem wir aber eine skillbasierte Organisation haben, kann ich diese Karrieremöglichkeiten aufzeigen und jemand, der sich vielleicht nach außen hin bewirbt für eine Marketingposition, könnte in der Organisation gehalten werden.
Ja.
Und das ist das, weißt du, wenn wir sagen, wir haben einen internen Talentpool, wo erstmal geguckt wird, wen haben wir eigentlich als Skillprofil in der Organisation, dann komme ich gar nicht in die Versuchung, nach außen auszuschreiben, sondern guck erstmal, wem kann ich diese Karrieremöglichkeiten eigentlich innerhalb meiner Talente ermöglichen.
Was eine Wertschätzung ist.
Voll. Es ist eine Wertschätzung, es ist ein Bindungsinstrument, es ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Mitarbeitenden. Und ich würde jedes Unternehmen einladen, erstmal sich auf die bestehenden Mitarbeitenden zu konzentrieren, bevor sie nach außen hingucken.
Von 10 Unternehmen, wie viel davon haben gerade einen Talentpool?
Welche Industrie?
kann man es nicht verallgemeinern?
Es ist ja nicht die Frage, haben wir einen Talentpool? Die meisten Unternehmen würden sagen, also viele würden dann betreten nach unten gucken. Also ich glaube so, wenn du mich jetzt auf eine Zahl festnageln würdest, würde ich sagen, 50% würden wahrscheinlich sagen, sie haben einen Talentpool, würden auch so ganz stolz sein. Und wenn ich dann die 2 Nachfragen stelle im Sinne von, wie sieht denn der aus? Wer kann darauf zugreifen und was wird denn da überhaupt gespeichert? Oder was könnt ihr da einsehen? Dann sage ich, ja, das ist gar kein Talentpool. Ja, ihr habt eigentlich nur eine Speicherung von CVs und wenn man sich die mal wenn man sich die mal angucken könnte, damit kann ich gar nicht arbeiten. Also diese Flexibilisierung, die ich im Kopf habe, wenn ich über Talentpool spreche, meine ich, dass ich weiß, einzelne Skills sind hinterlegt. Ja, ich kann die mit meinen offenen Positionen matchen. Ja, und kann dann durch eine KI auch sogar sagen, welche Mitarbeitenden kommen Top 1, Top 2, Top 3 in Frage, wo sitzen die, was ist deren Karrierestand im Sinne von auch Nachfolgeplanung. Da sind wir bei weitem noch nicht.
Gibt es da aber Lösungen auf dem Markt? Also, okay. Ja. Das heißt, es ist eigentlich ein IT-HR-Projekt, um so einen Talentpool mit.
Das sind große HR-Transformationen, die wir auch begleiten. Und das sind mehrere Jahresprojekte.
Ja. Je nachdem, wie groß die Organisation ist.
Absolut, aber ich rede jetzt von Organisationen mit 60.000 Mitarbeitenden global in 70 Ländern. Ja. Ja, also das sind wirklich große Transformationen.
Ja.
Und die Herausforderung besteht ja darin, Daten zusammenzubringen. Ja, ja. Und das sind meistens, vorher waren das meistens Silos, ja, dass wir sagen, okay, wir haben für Vergütung beispielsweise, ne, haben wir ganz klar unsere Payroll und so weiter, da habe ich Daten, ich habe Performance Ratings, da habe ich meine Daten, ja. Ich habe Nachfolgeplanung, da habe ich meine Daten. Und jetzt ist das Kraftvolle daran, dass es natürlich Technologien gibt, die alles zusammenbringen.
Mhm.
Und genau, und das ist powerful, zu sagen, entlang eines integrierten Talentmanagements kann ich meinen Mitarbeitenden, den ich in der Organisation habe, komplett durch den Prozess führen und kann den eben langfristig mit seinen Daten begleiten.
Ich halte nächste Woche wieder eine Keynote zum Thema Gewinner und Verlierer bei dem Thema KI und AI. Mhm. Ich weiß, dass man das als Synonym verwenden kann und ich versuche es immer maximal, weil die Leute, mit denen man da eben das erklärt, die sind noch nicht so weit. Aber ich spreche immer über Architektur, Organisation und Kultur.
Mhm.
Versuche es immer so ein 3. Aber ehrlich gesagt beschäftige ich mich beim Thema Organisation selber kaum im Talentmanagement.
Warum? Und änderst du es nach heute?
Also ich ändere es nach der Folge,
okay.
Aber weil ich, glaube ich, aus der Fachseitenperspektive und aus der Leaderperspektive so sehr gar nicht darüber Gedanken gemacht habe, sondern das immer immer viel zu klein im Kontext gesehen habe mit, wenn ich 7 Teams leite, dann kriege ich irgendwie noch ein Gefühl dafür, wer da drin ist. Also da ist mein Talentpool sozusagen mein Kopf.
Mhm.
Aber ehrlich gesagt ist es falsch, weil es könnte sich jemand gerade unglücklich fühlen, der sogar im Großraumbüro immer neben einem sitzt. Man kriegt es aber gar nicht mit und die Person würde methodisch mega gut auf Themen passen. Ja, das ist mir nochmal.
Kann ich nur zustimmen. Ja. Nein, es ist doch so, es ist doch ganz einfach. Wir reden immer von Technologietransformation. Es wird so viel über Technologie, KI gesprochen. Ja. Und da werden Millionen von Budgets zur Verfügung gestellt, weil alle den Need sehen, wir brauchen das. Wir brauchen Tools.
Ja.
Und dann wird, ich übertreibe jetzt, ne, aber wird irgendwas eingekauft, weil da muss man ja mitmachen. Aber, und das hast du ja auch gesagt, du musst das Dreifache eigentlich mindestens in HR-Transformation begleiten. Und ich meine, die Mitarbeitenden mitnehmen.
Ja,
weil ohne das, ohne in die Mitarbeitenden zu investieren, die Kulturveränderung wirklich zu implementieren, bringt dir die Technologie auch überhaupt nichts. Weil das eigentliche Asset ist, und das klingt jetzt cheesy, aber das eigentliche Asset ist wirklich der Mitarbeitende in der Organisation. Ohne die Mitarbeitenden ist eine Organisation nichts.
Ich habe heute mit meinem LinkedIn-Team, die sitzt, also die Laura, die mein LinkedIn betreut, ich dir geschrieben und habe gesagt, ich hätte gerne so einen Post zum Thema genau diesem, also, weil wenn man sich's mal anguckt, Chief Data Officer, ich habe noch keine Studie drüber gemacht, aber wenn man so ein bisschen die Leute im Umkreis, die ich alle kenne, die sind 1 oder 2 Jahre maximal in ihrem Job und dann gehen sie. Weil sie eigentlich sie werden geheiert für ein Ergebnis, das sie liefern sollen auf dem klassischen Jobprofil, stellen dann fest, dass Chief Data Officer, Chief Digital Officer eigentlich maximal eine Transformation ist. Also du musst eigentlich ein ganz anderes Profil haben, meiner Ansicht nach oft viel mehr extrovertiert, gute Kommunikationsskills, People Manager, der die Leute mitnimmt und auch gut im Board funktioniert. So versuche ich auch selber zu agieren.
Netzwerker,
definitiv. Also sehr, ich sage immer, lustig ist, ich muss immer viel Kaffee trinken, um das zu gewährleisten, aber es ist so. Und die werden dann mit Budgets ausgestattet, kaufen Technologie ein, werden dann dafür geblamed, dass sie ihre Sachen nicht umgesetzt sind, gehen dann wieder, weil sie von rechts und links immer nur Ohrfeigen bekommen. Und das ist, glaube ich, das die Idee, die man einmal mal runterschreiben muss und wo man den Leuten klar machen muss, wenn du jemanden haben willst, der dieses Thema, also mein Gefühl ist, wenn ein Chief Data Officer gesucht wird oder ein Chief AI Officer, sehe ich oft in Profilen und auch wenn ich selber angefragt werde, immer ein riesen Skillset, was verlangt wird von Technologie. Und ich versuche den Recruitern und sowas auch immer nochmal so ein bisschen mitzugeben, hey, ihr sucht die Falschen, das macht überhaupt keinen Sinn, die so zu suchen. Wenn das wirklich eine C-Level-Rolle ist, wird die überhaupt nichts damit zu tun haben. Sie muss das Verständnis davon haben. Aber da ist mein Gefühl, dass die Recruiter sich da nicht trauen, das in die Organisation zurückzutragen, sondern sie finden die Profile, sie stellen die Profile an und dann ist wieder das Thema 1-2 Jahre, dann sind die weg. Und damit lähmst du auch die Transformation,
voll,
weil der heilige Gral, der geheiert wird, ob Männchen oder Weibchen, kommt und alle merken nach 2 Jahren, da geht einfach gar nichts mehr, die Person geht und dann die Transformation wieder ins Rollen zu bringen, ist mit so hohem Aufwand verbunden, dass es eigentlich fast schier unmöglich ist.
Ja, ich kann dir da nur zustimmen, wo es natürlich funktioniert ist, wenn, und ich verstehe Organisationen in erster Linie, die diese Profile, die du gerade skizziert, erstmal so ausschreiben. Warum? Weil das Wissen in der Organisation fehlt und man versucht, dieses Wissen erstmal in die Organisation zu holen. So weit, so gut. Von der technologischen Perspektive. Wenn es dir dann aber nicht gelingt, weil du nur diese technologische Kompetenz quasi ins Haus geholt hast und nicht die Transformationskompetenz, wenn es dieser Person auf der Position nicht gelingt, bei den Führungskräften, die Führungskräfte in der Organisation ins Boot zu holen und gemeinsam mit denen, die zu enablen, die Transformation zu treiben, dann kann die Transformation nicht gelingen. Deswegen brauchen wir diese Transformationsprofile. Es ist aber auch in Ordnung, wenn ich es schaffe, die Führungskräfte zu enablen, selber die Transformation in der Organisation umzusetzen, weil die Führungskräfte am Ende das ja tragen müssen, dann ist es aus meiner Sicht total legitim, sich dann in der Funktion auch wieder zurückzunehmen und rauszugehen, Organisation, weil die Führungskräfte enabled wurden, das zu treiben. Aber so wie ich dich verstanden habe, fällt es schon an den Skills, die für dieses Profil überhaupt dann eingestellt wurden.
Ja, weil, also da sehr provokativ, die eierlegende Wollmilchsau wird gesucht,
ja,
obwohl ihnen klar sein muss, dass dieses AI-KI-Thema die letzten 2-3 Jahre der Hype ist. Wenn sie da jemanden suchen, der 10 Jahre Erfahrung in dem Thema hat und das schon in x Organisationen aufgebaut hat, dann ist das der Lebenslauf mehr oder weniger erlogen oder jedenfalls etwas verschönert. Und da sollte man sich doch drüber Gedanken machen, wie es ist. Und dann bin ich dann, so wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie wir gerade gesprochen haben, ja, macht es, glaube ich, eher sogar Sinn, jemanden zu nehmen, der in der Organisation maximal gut vernetzt ist, der ein Netzwerker ist, wie du sagst, ein großes Netzwerk hat, der vielleicht auch ein gutes Standing überall hat, kann ein Referent sein oder was auch immer, denk gerade laut, und dem jemanden an die Seite zu geben, wie eine Beratung, wie euch oder sowas, dass er die Technologie und sowas noch mitlernt, aber dafür schon dieses Transformationsprofil hat und sozusagen somit das Thema ins Rollen kommt. Weil oftmals reicht es ja, diesen Start mitzubekommen. Und dann kann man ja, wenn das Thema etabliert ist, auch das Profil wechseln und sagen, hey, pass auf, du kriegst wieder, wie du sagst, Skill wird wieder woanders benötigt, wir wollen woanders was vorantreiben, jetzt etablieren wir hier jemand anders.
Und genau dieses Setup, was du gerade beschrieben hast, ich habe ja von dem Pilotprojekt vorhin gesprochen. mit so einem Setup kann eine Transformation erfolgreich sein, indem wir mit unserer Beratungsleistung, mit unserem Technologieverständnis, aber auch mit unserer Sicht natürlich von außen auf Prozesse, auf Strukturen, diese Kompetenz mit reinbringen. Aber du brauchst immer einen Counterpart in der Organisation, der starkes Netzwerk hat, der eine starke Sichtbarkeit hat, der ein starkes Vertrauen auch in die Organisation hat und sehr, sehr gut auf Führungsebene auch managen kann. Mhm. Ja, das kann eine Chief of Staff-Position sein, das kann aber auch eine Führungskraft sein, die ein hohes Standing hat, ein hohes Verständnis auch der Organisation, ein hohes historisches Wissen, um halt auch zu verstehen, warum gibt es Widerstände, warum gibt es Unsicherheit, was ist die Historie. Das können wir von außen gar nicht beurteilen. Wir haben aber auch nicht den Durchgriff, können wir auch gar nicht haben. Aber wenn diese zwei Kompetenzen zusammenkommen, dann kann eine Transformation erfolgreich sein. Und so einen starken Counterpart brauchst du immer an der Organisation, diese Transformation durchzusteuern.
Und dann bist du wieder bei dem Thema, wie du gesagt hast, wenn du den Talentpool hast, kann die Person wieder drauf zugreifen, seinen Bereich wieder aufzubauen oder ihren Bereich aufzubauen und muss nicht zwangsweise viel von externen heiren, sondern hat auch die Möglichkeit, da nochmal weiter aufzubauen. Jetzt haben wir viel über Talentpool gesprochen. Gibt es noch weitere Elemente, die du siehst, die du empfiehlst, um sozusagen da zu sein? Ich bin sogar noch beim Punkt, gibt es so Fragen, die man sich stellen kann, die du eigentlich gut gemacht hast beim Thema Talentpool? Also wann haben die Unternehmen überhaupt die Erkenntnis, dass sie dieses Thema brauchen? Weil ich kenne es oftmals, du hörst wahrscheinlich auch aus der Beratung, wir sind anders, wir brauchen das nicht, wir ticken da anders, ist es nicht.
Ganz anderer Case bei uns, wir sind da kompliziert.
Wie kann man sozusagen als Unternehmen rausfinden, ob man das braucht?
Ich würde eine Gegenfrage stellen, ich würde da sagen, woran merkst du es, dass du es nicht brauchst? Ja, also im Sinne von, die meisten Organisationen kommen doch und sagen, wir finden die Leute nicht.
Ja.
Wir haben so viele Positionen unbesetzt. Wir wissen nicht, wie wir die Position besetzen sollen, weil sie nach außen gucken. Ja, sie gucken nicht nach innen. Hm. Und da ist meine Antwort, auf den Talentpool zu gucken. Es gibt aber natürlich auch zig weitere Baustellen, die man angehen kann, wenn wir auf die skillbasierte Organisation schauen, ja. Und das ist wirklich vom gesamten Talentmanagement. Und da ist Talentpool nur ein Teil. Es fängt an, wenn du nach außen gucken möchtest, dass ich es nicht einfach reicht, im Sinne von Talent Acquisition Recruiting Stellen auszuschreiben. Es wird sich niemand darauf bewerben. Sondern ich muss ein aktives Community Management nach außen betreiben. Ich muss verstehen, wie tickt meine Zielgruppe eigentlich? Wie kann ich sie denn für das Unternehmen gewinnen? Dann reden wir von Employer Branding natürlich, einer starken Positionierung. Und wenn ich Recruiter sehe, die auf LinkedIn 23 Kontakte haben, kann ich dir sagen, die wird keine starke Community haben. Nein. Ja. Es braucht aber auch, und da rede ich jetzt von der gesamten HR-Abteilung, von den gesamten Personalverantwortlichen, brauche es einen guten Kontakt zum Business. Und der fehlt. Also es fehlt wirklich dieser werttreibende Aspekt von HR. Wie wird HR in Organisationen meistens gesehen? Eher als administrative Funktion.
Und in Notfällen werden sie kontaktiert.
So, Vertragsmanagement vielleicht noch und wenn es dann um Vergütungsfragen geht. So, aber HR ist so viel mehr und ich muss mich als HR positionieren auf Augenhöhe vom Business, indem ich ein Business auf Augenhöhe beraten kann, wen brauchst du in deiner Organisation? Und diese Augenhöhe durch die Fachlichkeit, das haben die wenigsten HR-Abteilungen. Und wenn ich als Organisation, als HR, nicht meinem Business sagen kann, wen ihr in Zukunft braucht, da sind wir wieder von, wie verändern sich denn die Skills, dann kann ich diesen Wertbeitrag gar nicht leisten.
Ja, und vielleicht sind manchmal die Businessleute auch zu sehr in ihrem Tunnel, um diesen Weitblick nicht zwangsweise zu haben. Ja, kann auch sein. Ja.
Aber sie haben ja die Expertise. Und ja, es muss Hand in Hand gehen. Also ich brauche die Businessverantwortlichen, die kennen ihr Business. Das brauche ich denen nicht zu erklären. Die sind ihre Experten. Aber ich als HR muss doch unterstützen das Business, dass ich dann sicherstelle, dass ich die richtigen Mitarbeitenden im Business zur Verfügung stelle. Das geht Hand in Hand.
Was sind so die ersten Schritte, um es zu sehen? Weil wir ja sehr viel über Probleme gesprochen haben. Ich habe Probleme angesprochen, du hast aber die Lösung oder Herausforderung dann auch gut gelöst. Aber wenn, also das Thema, was du beschrieben hast, um es vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen, was ich mitnehme, ist, man muss sich nochmal stark hinterfragen, ob welche Profile brauche ich über die Zukunft. Mhm. Ich glaube, das ist allen klar dadurch, dass der Wandel, der Technologiewandel viel schneller kommt als gedacht. Ich glaube, uns allen ist klar, dass Technologieeinkaufen nicht die Lösung sein wird, weil egal, ob wir uns für A oder B entscheiden als Provider, die werden unsere Probleme lösen, wenn wir sie standardisiert lösen und nicht alles customizen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, dass jeder durch KI oder AI, was wir jetzt eher inflationär als Begriff genutzt haben, aber ich glaube, was sozusagen ein bisschen das Thema ist, die Profile werden sich ändern und auch die Quantität an Personen wird sich ändern. Dadurch wird die Qualität sich auch verändern. Dafür brauche ich halt den Talentpool. Jetzt werden 50% sagen, sie haben's. Dann werden 2 oder 3 davon nochmal sagen, okay, die Fragen für Birte kann ich gar nicht so richtig beantworten. Also haben nur noch 20% die Leute. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich einmal Erkenntnis HR mit Business. Wo geht eigentlich die Reise hin? Und parallel kannst du anfangen, diesen Talentpool aufzubauen, der dann dir hilft zu sagen, was sind die Profile, die ich brauche für die Zukunft und habe ich die überhaupt und laufen die Recruiter, Recruiterinnen überhaupt schon in die richtige Richtung, um es zu lösen. Und ich glaube, man kann es nicht selber machen und braucht auch vor allem beim Thema KI, AI immer einen externen Anstoß, glaube ich, um so ein bisschen ins Rollen zu kommen, weil man selber nicht die Profile hat. Und anscheinend ist es aber auch so, ist meine Erkenntnis auch aus dem HR-Bereich, dass du sagst, das ist was Neues. Da haben noch viele Unternehmen nicht die Erfahrung. Ihr aber auf der Beratungsseite, jetzt mache ich Werbung für euch, seht das halt bei vielen Unternehmen und könnt sozusagen das Knowledge sharen, die Knowledge sharen.
Ja, kann ich nur alles unterstreichen. Und ich würde dann auch noch, weil du das Thema auch Talentpool angesprochen hast, im Sinne von, welche Skills haben wir eigentlich in der Organisation? Ich würde dann noch einen Schritt weitergehen, weil du hast die Ableitung jetzt zu Recruiting getroffen. Wen müssen wir dann auch von außen holen? Ja. Aber auch, wo habe ich denn jetzt Lücken? Im Sinne von, wir nennen das Skill Gap, ja, also was müssen wir tun, um diese Lücke auch zu schließen? Und da kann ich ja die Lücke von außen schließen. Aber was wir uns auch anschauen ist, wo habe ich wirklich individuelle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und was müssen wir mit gezielten Trainings, und das sind nicht nur KI-Trainings, sondern das sind auch Trainings, um die Mitarbeitenden zu enablen, ihren Job der Zukunft überhaupt zu machen. Und das ist also das Stichwort. Aus- und Weiterbildung verändert sich auch in der Organisation, weil Weiterbildung oftmals nur gesehen wird im Sinne von, ich mache ein Training, um den nächsthöheren Karriereschritt zu erreichen, ja, also eine aktive Entwicklung in der Karriere. Aber zu erkennen, und da schließe ich jetzt den Kreis mit diesem lebenslangen Lernen, Angebote zu schaffen und zu sagen, nicht nur ist es nice to have, mach mal eine Weiterentwicklung, sondern wir erwarten von euch als Mitarbeitende, dass ihr regelmäßig, wie so ein Trainingsplan, ja, also ich kann nur sportlich sein, wenn ich immer weiter trainiere.
Das stimmt,
ja. Das in der Organisation zu implementieren und eben dadurch sehr gezielt diese Lücken auch langfristig zu schließen.
Hm. Vorhin hast du die Frage gut formuliert, so nach dem Motto, sag mir, warum du nicht diesen Transformation machen musst. Und genauso ist es ja. Eigentlich musst du die Frage stellen, wenn du nicht weiter lernst, wirst du in der Zukunft nicht mehr mit deinem Skillset gebraucht.
Ja, absolut. Ja. Weil diese Jobs, die wir in der Vergangenheit hatten und auch nur noch sehr ausgewählt haben, im Sinne von, du machst deine Schule fertig, ja, du machst ein Studium und dann bist du das für den Rest deines Lebens, wie ein Arzt oder eine Lehrkraft oder Fun Fact, ich war mal verbeamtet, ja, also das sind so dann vielleicht Jobs, wo das dann vielleicht noch zählen mag, ja. Aber diese Jobs wird es immer weniger geben, sondern nochmal, es werden in Zukunft Jobs geben, die ich, wenn ich mit der Schule fertig bin, noch gar nicht existieren. Und deswegen ist es so wichtig, ja, immer weiter sich zu entwickeln.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gespräch. Aufgrund der Zeit biegen wir jetzt einmal in die andere Richtung ab. Wenn ihr den Podcast zum ersten Mal hört oder eben noch nicht bewertet oder abonniert habt, nutzt die Chance. Apple Podcast, Spotify, geht drauf und abonniert. Gerne auch bewerten, das würde mich freuen. 2 Fragen, die ich jedem Gast oder Gästin sozusagen stelle. Machst du noch was privat mit Daten oder beschäftigst du dich damit? Und auf der anderen Seite natürlich das, was du hier gerade erzählt hast. Wie würdest du das mit einem Filmtitel oder Serientitel eigentlich beschreiben?
Mhm. Ja, ich laufe in 5 Wochen einen Marathon, beziehungsweise ich versuche, einen Marathon zu laufen. Ja.
Ich rufe dich dann an danach.
Genau, du kannst das tracken. Ja, Ich habe letztes Jahr bin ich den Halbmarathon gelaufen und habe mir angeschaut, okay, was bin ich für eine Pace gelaufen, habe das tracked über eine App.
Verrätst du das?
Die Pace?
Ja.
5,40.
Ja, okay. Alles gut, okay.
Und wollte mich dann wieder für einen Halbmarathon anmelden, um halt zu sagen, ich erhöhe die Pace.
Ja.
Und dann gab es aber leider keine Plätze mehr für den Halbmarathon. Jetzt muss ich einen Marathon laufen. Und habe mich jetzt begleiten lassen in der Trainingsvorbereitung und mache sowohl eben die Lauf-App, aber muss natürlich auch Kraft machen. Und auch das kannst du sehr gut tracken. Das heißt, alles, was rund um Sport ist, ist mein Thema.
Aber wie trackst du? Also mit der App im Sinne von, aber du hast dann dein Handy dabei beim Laufen?
Ja, genau.
Ja, okay. Aber weil du hast keine Sportuhr an?
Ich habe aber auch eine Sportuhr.
Okay, die ziehst du dann sozusagen?
Die ziehe ich dann an. Das ist nur mein Sportequipment, ja.
Jetzt eine spannende Frage. Warum hast du dir einen Trainer oder Trainerin gesucht und haben dir da Daten beim Trainieren geholfen? Also guckst du dir das an? Siehst du einen Fortschritt?
Ja, also ich habe einen sehr hohen Schweinehund und den kann ich nur bezwingen quasi, indem ich sage, okay, ich habe mir ein konkretes Ziel gesetzt mit Daten und mich motiviert das, wenn ich sagen kann, okay, da habe ich was erreicht, da habe ich was nicht erreicht. Also wirklich das messbar zu machen. Das ist meine Motivation.
Cool. Freut mich.
Und ich muss diese Regelmäßigkeit auch, also wir haben beide anspruchsvolle Jobs und wenn mich da nicht die App erinnern würde, so, Achtung, du musst hier laufen und das triggert mich natürlich auch, wenn ich dann einen Haken setzen kann und mir die App dann noch sagt, wie toll ich das alles gemacht habe, dann ist die Motivation aber ganz weit oben. Ja, genau.
Filmtitel, Serientitel?
Ongoing Process würde ich es nennen. Ja, man ist nie fertig. Es hört nie auf.
Vielen, vielen Dank für die Folge.
Vielen Dank fürs Gespräch.